ein kurioses Volk. Spricht dem Engländer von einem Schotten, da ist ihm nicht anders, als würde er um eine Summe Geldes betrogen. Sprich von einem Irländer, da zuckt er höhnisch und verächtlich mit den Lippen. Sprich von einem Franzosen, da lacht er und trinkt auf die Gesundheit des Herzogs von Wellington. Sprich von einem Holländer, da fordert er vom Wirt eine irdene Pfeife. Sprich von einem Deutschen, da sagt er kein Wort und sage ihm, du seist ein Amerikaner, da wird er wütend und rennt mit dem Messer in den Chesterkäse. Und der eine ist wie der andere. Und unter 1000 Mann denken und tun 999 ganz dasselbe. Nach und nach wurde es Abend. Blutrot ging die Sonne unter und unheimlich rollten die Wogen am Schiffe vorüber. Lange und unverwandt blickte ich hinaus. Ich musste lange geschlafen haben, denn als ich erwachte, war ich durch und durch kalt von der Nachtluft und mein Kopf war wüst und halb im Traum kroch ich hinab in die Kajüte. Da standen 30 bis 40 Betten rechts und links. Ich hatte also die Wahl und zögerte nicht lange, meine Kleider abzuwerfen und das erste Beste zu besteigen. Es war dunkel in der Kajüte, nur eine alte Laterne baumelte im Hintergrunde des Raumes vom Balken herunter, das Licht fast erloschen. In der Gegend der Bettreihen war es völlig Nacht. Da ich aber die Lokalitäten des Schiffes ziemlich gut kannte, so fand ich mich schnell zurecht, setzte den linken Fuß auf das untere Bett und schwang mich mit dem rechten Beine flott in dasjenige der oberen Schichte. Mein Manöver gelang so vortrefflich, dass ich unwillkürlich einige Selbstzufriedenheit über meine Geschicklichkeit empfand und mich höchst behaglich und mit einer gewissen Dreistigkeit in die Kissen niederfallen ließ. Ein herzzerreißender Schrei, der in allen Ecken des Schiffes widertönte, folgte wie Blitz und Schlag meinem Niedersinken. Statt in weiche Decken und sanfte Kissen zu fallen, fiel ich auf etwas Hartes, Zweibeiniges, Zuckendes und Zappelndes. Es war kein Zweifel mehr, ich war auf einen Menschen gefallen. Obgleich ein solches Rencontre nun zuweilen gar nicht unerfreulich sein kann, so belehrte mich doch bald ein fürchterlicher Faustschlag, der meine Brust traf, dass ich nichts des Süßen zu erwarten hatte, dass diese Nacht mir nimmer selig sein würde. Ein zweiter Faustschlag folgte dem ersten in der größten Geschwindigkeit und schon ahnte ich das Herannahen eines dritten. Da zögerte ich keinen Augenblick, zog meine Beine zusammen und versuchte mit einem kühnen Satz dem unheimlichen Orte zu entspringen. Aber ach, das Schicksal wollte es, dass mein feiges Entrinnen nicht gelang. Meine Füße verwickelten sich in dem Betttuche, mein Kopf stieß unter die Decke des Schiffsraums und nieder sank ich aufs Neue, an das Schlachtfeld gefesselt, wie zum Kampfe gezwungen. Ihr kennt aus den Romanen Coopers den Streit des Renard Subtil und des alten Mohikaners, wie sie, die Messer in den Fäusten, wild übereinander herstürzten und bald in der schrecklichsten Hitze des Kampfes gleich einem blutigen Knäuel durch den Wald rollten, dass Staub und Blätter in düstern Wolken ihren Spuren folgten und nicht mehr zu erkennen war, wer oben und wer unten lag. Nun, jener Streit, jenes Gefecht war freilich etwas großartiger und gefährlicher als die lustige Boxerei, welche sich jetzt in der Kajüte des Glen Albin entwickelte. Aber so viel ist gewiss, wir lagen uns schwer in den Haaren. Schon bei dem ersten Stoß hatte ich gefühlt, dass mein Gegner in der Kunst des Boxens nicht unerfahren war. Ich suchte also, ihm mit denselben Waffen zu begegnen und gebrauchte meine Fäuste in so trefflicher Weise, dass ich ihn schon nach den ersten 4 oder 5 Gängen hors de combat setzte. Während des Gefechtes hatten wir unsere Lage etwas verändert. Zuerst nebeneinander liegend hatten wir uns allmählich in eine aufrechte Stellung gebracht, so dass mein Gegner am Kopfende des Bettes und ich am Fußende kniete. Wie gesagt, unser Kampf stockte für einen Augenblick, da mein Feind erschöpft zu sein schien. Als großmütiger Sieger wollte ich also diesen Moment nicht unbenutzt vorübergehen lassen und umfing meinen Gegner mit beiden Armen, nicht um ihm etwa den Kuss der Versöhnung aufzudrücken, nein, sondern um ihm überhaupt alle weiteren Feindseligkeiten unmöglich zu machen und damit die Sache zu beendigen. Meine gute Absicht schien aber ganz verkannt zu werden. In der plötzlichen Umarmung erblickte mein Gegner nur ein neues, höchst frevelhaftes Attentat und gebrauchte seine keineswegs schwachen Schenkel mit einem Male in so entschiedener Gewalt, dass ich ihm nu das Gleichgewicht verlor und ohne weiteres zum Bett hinausgeworfen wurde. Da ich indes den Oberkörper meines Antagonisten fest umschlossen hielt, so konnte es nicht fehlen, dass ich ihn mit meinem Sturz hinunterzog. Und wie ich früher auf ihn gefallen war, so donnerte er jetzt auf mich hinunter und die Kajüte zitterte von unserem Falle. Unwillkürlich ließ ich hier die Schulter meines Gegners fahren und rasch emporspringend retirierte ich mich in die Mitte des Schiffsraumes, wo die alte Laterne wenigstens etwas Licht verbreitete und ein weiteres Boxen weniger gefährlich werden konnte. Mein Gegner war mir auf dem Fuße gefolgt. Jetzt standen wir gegeneinander über, gerade unter dem halb erloschenen Laternenlichte, und ich erkannte zu meinem nicht geringen Schrecken in meinem Gegner den alten Kapitän. »Verdammte Amerikaner! Verfluchter Brite!« Das war das Erste, was wir uns mit halb von Wut erstickten Stimme zurufen konnten. Und beide ballten wir aufs Neue die Fäuste. Jetzt sie emporheben zum Schutz, jetzt sie senkend, um einen gewissen Stoß zu berechnen. Und wie zwei Kater in der Märznacht schlichen wir sacht im Kreise herum, der eine den anderen visierend, mit feurigen Blicken und jeder des anderen ersten Stoß abwartend. Es würde sicher zu einem abermaligen Gefechte gekommen sein, wenn nicht der Steward und einige jüngere Kellner, welche sich aus Mangel an Beschäftigung früher als gewöhnlich und alle miteinander zu Bett begeben hatten, plötzlich durch unseren Lärm wach geworden und mit einigen Lichtern in der Hand in die Kajüte getreten wären. Sie hüteten sich natürlich wohl, uns von unserem Beginnen abzuhalten. Nach englischer Sitte stellten sie sich gleich um uns herum, nicht wenig erfreut, zu so ungewohnter Stunde noch einen Zweikampf zu erleben. Als sie aber den Kapitän erblickten, halbnackt, in zerrissenem Hemde, die Haare hinabhängen bis auf die rote Nase und mich in nicht weniger fabelhaftem Kostüm, da konnten die armen Jungen nicht anders und brachen in ein unmenschliches Gelächter aus. Diese unerwartete Heiterkeit unserer Zuschauer verfehlte auch ihren Eindruck auf die beiden Boxer nicht. Wir stutzten, die geballten Fäuste sanken und ein Augenblick der Ruhe war hinreichend, um uns davon zu überzeugen, dass jeder weitere Streit lächerlich sein würde. »Verfluchter Yankee! Verdammter Brite!« klang es noch einmal von der einen und der anderen Seite herüber, und jeder befahl einem Kellner, die Kleider herbeizubringen. »Aber gibt es denn nicht genug Betten hier, und weshalb gerade in das meine springen?« rief der Kapitän. »Und weshalb keine Lichter angezündet, dass man sehen kann?« erwiderte ich ihm. Der Kapitän schwieg. Wahrscheinlich fiel ihm ein, dass er bei der ganzen Sache eigentlich im Unrecht war. Er hatte eine Kajüte für sich, ein eigenes Bett. Weshalb legte er sich in den großen Raum, welcher für die Passagiere bestimmt ist? Ich hatte Lust, ihn noch hierauf aufmerksam zu machen, hielt aber den Mund, um die Sache ein für allemal schlummern zu lassen. Eine Karaffe mit Brandy, Wasser, Zucker und Zigarren wurden auf den Tisch gebracht. Und beide Parteien ließen sich nieder, um bei einem Glase Grog etwas zu verschnaufen. Zum Schlafen schien keiner mehr große Lust zu haben. Nach einer halben Stunde sehen wir uns zuerst wieder an, dann einige abgebrochene Worte, hierauf eine kleine Konversation, und als der duftige Grog unsere Herzen immer mehr erwärmte und ich meinem alten Freunde zuletzt erklärte und heilig versicherte, dass ich weder von väterlicher noch mütterlicher Seite ein Yankee sei, Amerika nie gesehen und ihn im vorigen Tage nur des Spaßes wegen ein wenig belogen hätte, da reichten wir uns zuletzt die Hände der Versöhnung und sprangen zusammen aufs Verdeck, hinausblickend in das flammende Morgenrot, das schön wie immer den Fluten des Meeres entstieg. Wir waren dem Lande ziemlich nahe. Noch eine Stunde, da sahen wir die Küste in blauer, duftiger Ferne, und jubelnd erhoben sich die Möwen von dem Spiegel der Wellen, und weithin blitzte ihr weißes Gefieder in den ersten Strahlen der Sonne. Smaragdengrün wälzte sich uns die Schelde entgegen. Wir grüßten Vlissingen mit seinem grauen Turm und den kleinen roten Dächern, die lieblich aus dem jungen Grün der Linden zu uns hinüberschauten. Bald sind wir auf belgischem Boden, bald wieder in Deutschland. Denn die Welt ist rund, was nützt es am End, zu schaukeln auf müßiger Welle? Der Weltumsegler kommt zuletzt zurück auf dieselbe Stelle.